Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Sarah, heute ist Donnerstag, also ist wieder Zeit für eine Mystery-Folge.
Yay!
Ja, ich war mir aber bei der Recherche allerdings nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier wirklich eine Donnerstagsfolge wird oder vielleicht doch eher eine Dienstagsfolge, weil in diesem Fall gibt es nämlich einen Mord. Es würde also daher ganz gut zu einer Dienstags-True-Crime-Folge passen. Aber es gibt hier auch so verschiedene Verschwörungstheorien. Und deswegen habe ich gedacht, dass das jetzt vielleicht auch besser zu einer Mystery-Folge passt. Es gibt hier jetzt aber keine paranormalen Phänomene. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht doch wieder besser für eine Dienstagsfolge. Und ja, ich war mir jetzt einfach überhaupt nicht so sicher. Ich habe mich jetzt entschieden, daraus eine Donnerstagsfolge zu machen und hoffe, dass wir jetzt alle irgendwie auch zufrieden damit sind.
Verdammt, wir hätten sie am Mittwoch veröffentlichen sollen. Was ist denn mit dir?
Das machen wir jetzt so. Wenn nicht True Crime ist und nicht Mystery, machen wir es einfach am Mittwoch.
So ein Mischfolge.
Mittelding. Der Mittelding Mittwoch. Nein. Also. Ja, jetzt aber erstmal zum heutigen Fall. Und zwar geht es hier um jemanden, der dir bestimmt vom Namen her etwas sagt, nämlich Kaspar Hauser.
Mhm, den Namen kenne ich definitiv.
Ja, aber ich wette, dass du seine gesamte Geschichte jetzt noch nicht so kennst, also zumindest nicht so im Detail.
Nee, also im Detail könnte ich dir da tatsächlich nichts zu sagen.
Ja, bei mir war es nämlich genauso und deswegen habe ich dir heute diesen mysteriösen, rätselhaften, wie auch immer ich es nennen soll, Fall mitgebracht.
Ja, sehr cool. Bin ich ziemlich gespannt drauf.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Nadine, weißt du noch, als wir in Kenia auf Safari waren?
Ja, das weiß ich noch. Das war total schön, auch wenn wir keine Löwen gesehen haben, was schade war.
Ja, das war echt schade, aber man kann ja nochmal eine Safari machen. Ja, aber darauf will ich jetzt eigentlich gerade noch nicht mal hinaus, sondern weißt du noch, als wir dann abends darüber geredet haben, wie schön das war und so, und ich dann so meinte, oh, und es war auch so warm, dass ich endlich mal richtig viel getrunken habe.
Ja, von wegen.
Ja, und dann haben wir das nämlich nachgerechnet und dann hatte ich gerade mal so 800 Milliliter getrunken, während das bei dir, ich weiß nicht, 3 Liter waren oder so.
Ja, da erinnere ich mich noch dran. Aber ich sag dir auch immer wieder, du musst mehr trinken. Das ist viel zu wenig, was du trinkst.
Mittlerweile gelingt es mir auf jeden Fall mehr zu trinken und das liegt an unserem neuen Werbepartner, nämlich Holy.
Holy. Ja, also ich muss gestehen, dass ich Holy bisher wirklich nur aus anderen Podcasts kannte und irgendwie total neugierig war auf die Sachen. Und ich war irgendwie super froh, als wir dann dieses Starterpaket von Holy bekommen haben.
Ja, da habe ich mich auch so drüber gefreut, als das kam. Und ich war dann irgendwie sogar total aufgeregt, was man, glaube ich, auch in unserem wirklich ziemlich glorreichen Unboxing-Video sehen kann.
Üben wir nochmal.
Ja, aber ich war so gespannt, wie die Getränke von Holy schmecken. Ich hätte aber gar nicht damit gerechnet, dass sie mir mit meinem Problem helfen, dass ich immer zu wenig trinke.
Nee, ich habe auch nicht gedacht, dass man sich da so viel von wegschütten kann an einem Tag.
Ist halt einfach lecker, was willst du machen? Ja, und vor allem Holy Hydration hilft mir nämlich total.
Also für alle von euch, die Holy noch nicht kennen.
Es gibt da 4 verschiedene Arten von Getränken und einmal sind das Energy Drinks ohne Taurin, dafür aber mit Vitaminen.
Die helfen aber richtig gut.
Dann gibt's Eistees ohne Koffein.
Ja, mit verschiedenen Teesorten. Also ich mag total gerne die Sorten mit dem grünen Tee, obwohl ich eigentlich gar keinen grünen Tee mag, aber jetzt trinke ich die am allermeisten.
Ja, dann gibt's auf jeden Fall noch Milchshakes und es gibt eben diese Hydration Drinks und die geben eurem Körper nach einem anstrengenden Tag wichtige Mineralstoffe und Elektrolyte zurück und ich feiere die gerade echt sehr.
Weil du suchtest die gerade.
Ja, ich suchte die, aber ich fühle mich auch echt irgendwie so gut und ausgeglichen und fit. Also man merkt schon, wenn man mehr trinkt, dass das gut ist, ne?
Ja, sollte man wohl machen.
Die Holy Drinks sind auf jeden Fall auch leckerer, als wenn man immer nur Wasser trinkt. Und diese Getränke sind aber auch fast genauso unkompliziert, wie eine Wasserflasche aufzudrehen. Es handelt sich bei Holy nämlich um ein Pulver. Das gibt ihr in einen Shaker, gießt das mit einem halben Liter Wasser auf, schüttelt das ein paar Mal kräftig durch, ja, und fertig.
Ja, ich finde die auch total super irgendwie, wenn man auf Reisen geht oder so, weil diese Tütchen nehmen überhaupt keinen Platz weg, die wiegen nichts. Und ja, finde ich total cool. Und was noch viel besser ist, dass das Ganze überhaupt keinen Zucker enthält und damit dann eben auch kaum Kalorien und dass dabei sowieso auf natürliche Inhaltsstoffe geachtet wird. Das finde ich total cool. Beispielsweise eben Tee, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, oder aber auch Kokoswasser, was irgendwie auch super lecker ist. Und dadurch sind sie halt einfach auch viel gesünder als die Softdrinks aus dem Supermarkt.
Mhm, also probiert euch da unbedingt mal durch. Und das könnt ihr jetzt sogar ganz einfach, denn wir haben was richtig Tolles für euch. Als Neukunden bekommt ihr mit dem Code MHZ5, dank unserer neuen Kooperation mit Holy, nämlich ganze 5 Euro Rabatt.
MHZ5, alles groß geschrieben.
Und die Zahl als Zahl.
Und wenn ihr Holy schon kennt, haben wir aber auch was für euch, nämlich 10% auf eure Bestellung mit dem Code, ihr könnt es euch wahrscheinlich fast denken, MHZ, alles groß geschrieben, und 10, die 10 nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl, MHZ10.
Den Link findet ihr zusammen mit den Codes in unseren Shownotes und wir freuen uns sehr, wenn ihr ihn benutzt, denn wir bekommen eine kleine Provision, was für uns natürlich richtig cool ist, da wir den Podcast neben der Arbeit in unserer Freizeit machen und da ist es natürlich schön, wenn wir am Ende unsere Kosten wieder raus haben.
Dann können wir nämlich ganz lange noch weiter für euch Podcast machen.
Also wünschen euch viel Spaß beim Stöbern im Shop. Probiert unbedingt mal White Peach oder...
Nein, Dauerkirsch!
Oder Pineapple, ist auch richtig lecker.
Das stimmt. So, jetzt geht's aber weiter.
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir reisen dafür jetzt ins 19. Jahrhundert nach Nürnberg und beschäftigen uns mit Verschwörungstheorien um Kaspar Hauser und der Frage, ob er ein Betrüger war oder ein Prinz, den man nach seiner Geburt hat verschwinden lassen. Wir beschäftigen uns damit, ob es wahr ist, dass er 16 Jahre lang bei Wasser und Brot in einem dunklen Raum festgehalten wurde oder ob er sich diese Geschichte nur ausgedacht hat. Und wir beschäftigen uns auch mit seiner Ermordung. Ihr merkt also, warum es irgendwie auch ein True-Crime-Fall ist, wenn auch ein sehr mysteriöser und alter. Sarah, ich habe dir jetzt auch mal eine kleine Aufnahme von Nürnberg mitgebracht. Genauer gesagt sieht man da im Zentrum der Aufnahme den sogenannten Unschlittplatz und der wird gleich noch eine Rolle spielen. Magst du uns mal ganz kurz deinen ersten Eindruck von Nürnberg schildern? Also ich weiß, dass du schon mal da warst, aber welchen Eindruck hast du jetzt von dieser Aufnahme?
Ich sehe hier eine Altstadt, also viele wirklich alt wirkende Häuser, Fachwerkhäuser. Einiges sieht noch ziemlich mittelalterlich aus, auch vom Aufbau her irgendwie. Es gibt so kleine Gassen, es gibt auch einen Fluss, kleine Geschäfte und auch ziemlich viele Bäume. Das sieht alles in allem eigentlich sehr, sehr schön und stimmungsvoll aus.
Ja, das, was wir hier sehen, ist wie gesagt der Unschlittplatz und der liegt idyllisch am Ufer der Pegnitz und gehört zu den atmosphärischsten Orten der Nürnberger Altstadt. Hier reihen sich wunderschöne Fachwerkhäuser mit rotbraunen und teils auch hellen Fassaden aneinander. Dunkle Holzbalken bilden hier und da einen markanten Kontrast zum weiß-beigen Mauerwerk. Die Brücke, die vom Unschlittplatz über die Pegnitz führt, ist aus massiven Steinen errichtet und wirkt, als hätte sie den Jahrhunderten mühelos getrotzt. Die Atmosphäre des Platzes ist besonders in den Abendstunden malerisch. Die alten Straßenlaternen tauchen die Fachwerkfassaden in ein weiches Licht, während sich das Wasser der Pegnitz ruhig unter der Brücke hindurchschlängelt. Gerade in der Dämmerung, wenn die letzten Sonnenstrahlen die Häusermauern in warmes Licht tauchen, entfaltet Nürnberg seinen vollen mittelalterlichen Zauber. Die Pflastersteine lassen die Schritte der Passanten von den Häuserwänden widerhallen und man kann sich mühelos vorstellen, wie Händler hier früher ihre Waren feilboten und Handwerker ihrer Arbeit nachgingen. So oder so ähnlich muss die Stimmung jetzt auch am 26. Mai 1828 sein. Es ist Pfingsten. Wir befinden uns auf dem Unschlittplatz, und zwar gegen 17 Uhr. Ein junger Mann torkelt jetzt hier zwischen den Häusergassen umher. Er wirkt orientierungslos und manchen kommt er auch betrunken vor. Georg Leonard Weigmann, der am Unschlittplatz 10 wohnt, wird auf den jungen Mann aufmerksam. Eigentlich ist er gerade vor dem Haus Nummer 8 in ein Gespräch mit seinem Kollegen Beck vertieft. Doch die ungelenke Art des jungen Mannes, sich zu bewegen, lässt ihn aufmerken. Der Junge, den er auf 16 schätzt, bewegt sich in seinen Augen eher wie ein Kleinkind. Sein Gang ist unsicher und er taumelt jetzt auf die beiden Männer zu. Der 16-Jährige scheint des Sprechens nicht wirklich mächtig zu sein. Er gibt immer wieder nur Laute von sich, die klingen wie Hebu. Georg Leonard Weigmann versucht den Jungen jetzt in ein Gespräch zu verwickeln, doch es erscheint unmöglich. Auf jede Frage, die man ihm stellt, soll er lediglich mit einem Wort geantwortet haben, das er aus der Frage nachgeplappert hat. In anderen Quellen ist überliefert, dass der junge Mann noch etwas von Neue Torstraße vor sich hingebrabbelt haben soll. Auf die Frage nach seinem Herkunftsort soll er Regensburg gesagt haben. Und ich habe dann auch direkt mal gegoogelt, ob sich die Straße, nach der er gefragt hat, in unmittelbarer Nähe des Unschlittplatzes befindet. Es gibt in Nürnberg allerdings keine Straße mit dem Namen Neue Torstraße, aber es gibt eine Straße, die Neutorstraße heißt. Und diese ist nur circa 8 Minuten Fußweg vom Unschlittplatz entfernt. Auffällig ist an dem Jungen jetzt, neben seiner seltsamen Gangart und den wenigen Worten, die er sprechen kann, auch sein Erscheinungsbild. Ich habe ja eben schon gesagt, dass seine Kleidung abgerissen, alt und abgenutzt war. Allerdings trug er um den Hals einen edlen Seidenschal. Und dieser Umstand wirft neben anderen Dingen bis heute Fragen auf. Außerdem trug der Junge zwei Briefe vor sich her. Adressiert waren sie an den Rittmeister Friedrich von Wessenig. Und in diesem Zusammenhang soll der Junge einen Satz immer wieder gesagt haben. Er hat ihn also immer wiederholt, als hätte er ihn auswendig gelernt. Ein solcher Reiter möchte ich werden, wie mein Vater einst gewesen ist. Ja, Sarah, jetzt kommst du erstmal dran. Kommt dir die Geschichte von Kaspar Hauser bis hierhin irgendwie bekannt vor? Was ist so dein allererster Eindruck?
Ja, so vage kommt mir die Geschichte von ihm auf jeden Fall bekannt vor, aber ich würde sie nicht mehr so richtig zusammenkriegen. Muss aber sagen, ich wäre anstelle derjenigen, die ihn da gefunden haben, jetzt erstmal maximal verwirrt, glaube ich, so wie er sich benimmt.
Ja, also ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich hätte auch am ehesten erstmal geglaubt, dass er irgendwie betrunken ist.
Mhm. Ja klar, dieses Gestammel und auch dieses komische Getaumel, da hat man ja direkt irgendwie einen Betrunkenen vor Augen.
Passanten, die bringen den Jungen jetzt also erstmal zum Rittmeister, doch dieser ist dienstlich unterwegs. Deshalb nimmt sich sein Personal erstmal des Jungen an. Während der 16-Jährige jetzt also auf den Rittmeister wartet, setzt man ihm Bier und Fleisch vor. Beides schlingt er jetzt gierig in sich hinein, doch sein Magen scheint, was diese Nahrungsmittel angeht, ungeübt zu sein, denn er erbricht sich sofort wieder. Das Einzige, was er verträgt, sind Schwarzbrot und Wasser. Als der Rittmeister schließlich zurückkehrt und Kaspar Hauser bei sich entdeckt, begleitet er ihn zur nächsten Polizeiwache. Dort wird der Junge erstmals aktenkundig und er wird jetzt auch befragt. Auf die Frage hin, wie er heißen würde, kritzelt er ungelenkt zwei Worte nieder. Und zwar Kaspar Hauser. Das Auffällige dabei ist, dass er den Namen Kaspar mit A schreibt, also K-A-S-P-A-R. Also nicht mit ER am Ende, wie man den Namen ja jetzt eigentlich ganz automatisch schreiben würde. Und so bekommt Kaspar jetzt also seinen Namen. Außerdem wird dort festgestellt, dass er sich mit Geld auskennt, Gebete sprechen und geringfügig lesen kann. Doch auch hier kommt sein Wortschatz den Polizeibeamten extrem eingeschränkt vor. Sarah, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch daran, dass ich gesagt habe, dass er zwei Briefe an den Rittmeister bei sich getragen hat. Kannst du dir jetzt auch nur ansatzweise vorstellen, was in diesen Briefen wohl gestanden haben könnte?
Ich könnte mir vorstellen, dass in den Briefen einige Infos wahrscheinlich zu dem Jungen stehen, weil ich mir irgendwie denken könnte, dass der Rittmeister sich vielleicht in Zukunft um ihn kümmern soll, also dass sich vielleicht vorher jemand um ihn gekümmert hat, der das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann und der ihn jetzt quasi an den Rittmeister vielleicht abgeben will.
Ja, damit bist du schon mal ganz, ganz gut dabei. Ich habe jetzt auch einen dieser Briefe, also diesen ersten Brief einmal für dich.
Mhm.
Vielleicht magst du dir den mal angucken.
Oh ja, da kann man ja viel lesen.
Ja, erklär mal kurz.
Ja, also wir sehen hier einen zweiseitigen Brief in einer, ja, altdeutschen vermutlich Handschrift. Sehr schön geschrieben eigentlich, in so einer schrägen Schreibschrift. Oben drüber steht, würde ich mal so sagen, das Datum und der Ort wahrscheinlich.
Aber da kannst du jetzt nichts erkennen?
Nee, in den ersten zwei Zeilen auf jeden Fall nicht. In der Begrüßung erkenne ich das Wort Rittmeister, aber ich glaube auch nur, weil ich es weiß. Ja, und ansonsten müsste ich mich jetzt wahrscheinlich richtig in Ruhe dran setzen. Das ist schon lesbar, aber sehr, sehr schwer.
Ja, was du da jetzt gesehen hast, das sind eben die Briefe beziehungsweise exakte Nachbildungen der Briefe. Und ja, es ist klar, dass du darauf nicht besonders viel erkennen kannst. Ich werde dir jetzt erstmal erzählen, was in dem Brief stand. Ich zitiere ihn jetzt auch, jedoch nicht exakt wörtlich, da die Briefe in Dialekt geschrieben worden sind. Und ich glaube, das wäre dann ein bisschen schwer zu verstehen.
Mhm.
Den Inhalt verändere ich aber natürlich nicht. Also in der Kopfzeile steht, von der bayerischen Grenze, der Ort ist unbekannt, 1828. Also somit warst du schon mal ganz gut, mit, dass da wohl irgendwas mit dem Datum steht.
Mhm, okay, immerhin.
Der Verfasser des Briefes, der anonym bleiben möchte, gibt sich in dem Brief als Tagelöhner aus. Also da liegst du vielleicht mit deiner Theorie, jemand hat sich gekümmert und kann es jetzt nicht mehr, vielleicht schon ganz richtig.
Ja, so ein Tagelöhner verdient ja auch nicht so viel, ne?
Genau. Er schreibt, dass er selbst 10 Kinder hat. Und dass Kaspar ihm vor die Tür gelegt worden ist, und zwar 1812. Auffällig ist dabei, dass er den Namen Kaspar mit ER schreibt, also so wie wir den jetzt vermutlich auch automatisch schreiben würden, und nicht mit AR, wie Kaspar sich selber schreibt.
Mhm.
Und er bestätigt jetzt auch, was man ja auch schon auf der Polizeiwache so ein bisschen geahnt hat, nämlich, dass Kaspar christlich aufgezogen worden ist, denn er konnte ja Gebete aufsagen. Und der Mensch, der diesen Brief verfasst hat, der berichtet jetzt auch, dass er ihm das Schreiben beigebracht hat. Und Kaspar konnte ja auch so ein paar Dinge schreiben.
Mhm.
Und er sagt jetzt weiter, dass er Kaspar seit 1812, also seit er ihm vor die Tür gelegt worden ist, nicht mehr hat nach draußen gehen lassen. Und es gab ja auch noch einen zweiten Brief, wie ich ja gerade gesagt habe. Und dieser soll jetzt angeblich von der Mutter des Kindes stammen. Und sie schreibt, dass Kaspar, also sie schreibt den Namen ebenfalls mit ER, also sie scheint ihm offiziell diesen Namen gegeben zu haben, am 30. April 1812 geboren sei und dass sein Vater ein Mitglied des bayerischen Heeres sei und dass dieser bereits tot ist. Und den Brief habe ich jetzt auch mal für dich. Ja, und ich denke, dass dir da wahrscheinlich direkt etwas im Gegenteil zu dem vorherigen Brief auffallen wird. Nein, kein Druck.
Ah, den Brief kann man schon viel besser lesen. Der ist nämlich in, ich würde sagen, ganz normaler Schreibschrift geschrieben, also nicht in dieser altdeutschen Schrift, sondern so wie wir die auch kennen.
Ja, und kannst du da ein bisschen was erkennen?
Ja, da steht, also voll seltsam, in der ersten Zeile steht einfach nur das und dann geht's in der nächsten Zeile aber dann ganz normal weiter. Also das, Pause, 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 Kind ist schon getauft, sie heißt Kaspar, aber es ist doch ein Junge.
Ja, steht da sie?
Da steht, sie heißt Kaspar. In Schreibname, mein Gott, müssen sie im selben geben? Mein Gott, sie heißt Kaspar, im Schreibname müssen sie im selben geben. Also wahrscheinlich so, das Kind heißt schon so, bitte belassen Sie es auch dabei.
Ja.
Das Kind möchten Sie aufziehen? Meine Güte, sein Vater ist ein, das kann ich nicht lesen.
Ja, das ist nicht schlimm, du musst jetzt auch nicht den ganzen Brief vorlesen. Das, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass wir jetzt hier keine Kurrentschrift haben, sondern lateinische Schreibschrift.
Mhm.
Aber trotzdem ging man jetzt davon aus, dass beide Briefe von ein und derselben Person verfasst worden sind.
Warum?
Weil es so ist, dass man die Tinte getestet hat, der beiden.
Ach so.
Und die Tinte des einen Briefes hätte ja jetzt eigentlich 16 Jahre älter sein müssen als die andere und auch schon deutlich verblasst. Mhm. Das war sie aber nicht. Also die beiden Briefe sollen zur gleichen Zeit verfasst worden sein. Und jetzt geht man eben nicht mehr davon aus, dass sowohl die Mutter als auch der Mensch, der ihn bis zu dem Zeitpunkt aufgezogen hat, diese Briefe verfasst haben, sondern eben ein und dieselbe Person.
Da waren die aber 1828 schon ganz gut dabei, wenn die so Tintentests schon machen konnten, ne?
Ja.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Und man glaubt jetzt auch, dass man keine Unterschiede im Schriftbild sieht. Also ich glaube jetzt schon, dass ich da Unterschiede sehe, aber man muss ja auch wirklich bedenken, dass diese Briefe nicht die originalen Briefe sind. Also die sind halt so originalgetreu wie möglich nachgemacht worden. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht bei den Originalen eher schwer zu erkennen war, ob da jetzt Unterschiede im Schriftbild sind. Auf jeden Fall geht man jetzt, wie gesagt, davon aus, dass es ein und derselbe Mensch verfasst hat.
Okay, da will das also nur so darstellen. Das ist ja auch schon mal interessant.
Genau. Es wird jetzt auf jeden Fall halt darum gebeten, dass der Kaspar Hauser aufgenommen wird. Und was glaubst du, was jetzt passiert?
Ich denke ehrlich gesagt, irgendeiner wird sich seiner annehmen. Vielleicht der Rittmeister, wenn er nett ist. Aber vielleicht auch einer von den Männern, die ihn gefunden haben.
Ja, das wäre ja eigentlich ganz schön. Ich sag jetzt aber, was stattdessen passiert.
Oh Gott, ich kann's mir denken.
Ja, er wird jetzt nämlich unter die Obhut eines Gefängniswärters gestellt und er erregt natürlich sofort das öffentliche Interesse. Schnell wird jetzt bekannt gegeben, dass Kaspar Hauser nicht schwachsinnig ist, so hat man das damals genannt, und dass er auch nicht irgendwie verrückt sei, sondern dass er einfach zurückgeblieben ist und das aufgrund der vollkommenen Isolation, in der er gelebt hat. Und das passt ja jetzt auch so ein bisschen zu dem, was der Verfasser des Briefes gesagt hat, nämlich dass er Kaspar eben nie vor die Tür hat gehen lassen. Dass er ihn versteckt aufgezogen hat und das eben 16 Jahre lang. Und anstatt, dass man jetzt versucht, Kaspar einfach nur zu helfen und ihn vielleicht seine Defizite ausgleichen zu lassen, wird er jetzt eher so ein bisschen zum Versuchsobjekt. Also man entwickelt jetzt wissenschaftliches Interesse an ihm und findet heraus, dass er überempfindliche Sinnesorgane hat und unterentwickelte Muskeln. Aber obwohl er jetzt so ein bisschen das Versuchskaninchen ist, versucht man ihm trotzdem auch ein bisschen zu helfen, was das Sprechen angeht. Und das bringt man ihm jetzt bei. Dabei legt er seinen altbayerischen Akzent jedoch niemals ab. Und das ist schon ein bisschen komisch, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass er ja eigentlich nicht sprechen gelernt hat. Dass dieser Mensch, der den Brief verfasst hat, allerdings einen sehr krassen bayerischen Akzent geschrieben hat. Außerdem, so heißt es jetzt, darf ihn jeder besuchen und ihn begaffen wie ein Tier im Zoo.
Ach shit, der Arme.
Also jeder, der jetzt irgendwie Lust darauf hat, dem wird Kaspar jetzt mehr oder weniger vorgeführt. Unter der Obhut des Gefängniswärters ernährt er sich jetzt weiter erstmal nur von Wasser und Brot. Und er wird jetzt auch ein bisschen aufgeschlossener. Und er erzählt jetzt sogar selbst davon, wie er die letzten 16 Jahre seines Lebens verbracht hat. Er berichtet jetzt, dass er viele Jahre lang in einer halbliegenden Position in einem dunklen Raum ohne Licht gefangen gehalten wurde. Seine Notdurft musste er in einem Loch im Boden verrichten und man sei immer nur dann zu ihm gekommen, wenn er geschlafen habe. Dann haben die Menschen, bei denen er gefangen gehalten wurde, ihm Wasser und Brot gebracht und ihm die Nägel geschnitten und auch die Haare und sie haben ihn dann auch gewaschen. Den Zustand des beinahe komatösen Schlafes, in dem sich Kaspar befunden hat, wenn man das mit ihm gemacht hat und aus dem er ja dann auch nie aufgewacht ist, wenn man diese Dinge mit ihm gemacht hat, die führt man jetzt auf die Gabe von Opium zurück. Dies wird dadurch bestätigt, dass Kaspar erzählt, dass das Wasser, welches er bekommen hat, oft bitter geschmeckt hat. Und da geht man jetzt eben davon aus, dass sich darin Opium befunden haben muss. Er erzählt jetzt weiter, dass irgendwann ein Mann zu ihm kam und ihm im Dunkeln durch das Führen seiner Hand das Schreiben beigebracht haben soll. Dieser Mann sei es auch gewesen, der ihn dann später nach Nürnberg gebracht hat. Und auch das Gehen, das will er erst sehr spät gelernt haben, nämlich auf diesem Marsch nach Nürnberg. Also vorher, sagt er, hätte er nicht laufen können. Außerdem habe der Mann ihm den Satz, dass er genauso ein Reiter werden möchte, wie sein Vater einer gewesen ist, den habe er ihm beigebracht und Kaspar habe den Satz dann nachgesprochen, aber ohne den Sinn zu diesem Zeitpunkt zu verstehen. Ja, was hältst du jetzt hiervon?
Für mich klingt das ehrlich gesagt nicht, als würden sie jetzt erst Experimente mit ihm machen, sondern als wäre sein ganzes Leben schon ein Experiment gewesen.
Ja, warum?
Ja, weil er einfach nur, also erst im Liegen gehalten wurde. Er hatte quasi keinen menschlichen Kontakt. Alles wurde mit ihm nur gemacht, wenn er in diesem Schlaf durch das Opium war, wo ich mich schon frage, warum? Weil er hätte ja zum Beispiel keinem gefährlich werden können. Er war ja ein Kind oder dann ein Jugendlicher. Also warum hat man ihn da unter Drogen gesetzt?
Ja, und vor allen Dingen, er konnte sich ja auch nicht wirklich bewegen. Also wenn er nicht laufen konnte und das erst bei diesem Marsch gelernt hat, dann hätte er ja wirklich nicht gefährlich werden können. Das stimmt schon.
Das verstehe ich auch zum Beispiel nicht. Warum ist man einerseits so sorgfältig mit ihm, also schneidet ihm die Haare und wäscht ihn und so weiter, aber dann bringt man ihm grundlegende Dinge wie das Laufen nicht bei, sondern erst dann, wenn es anscheinend sein muss. Aber dann bringt man ihm dafür das Schreiben bei, aber auch auf so eine seltsame Art. Also verstehe ich gar nicht, was dahinter steckt.
Okay, ja, dann behalte es erstmal so im Hinterkopf, diese ganzen Fragezeichen, die du jetzt hast, und ich erzähle erstmal weiter.
Okay.
Am 18. Juli 1828 wird Kaspar Hauser dann zur Pflege woanders untergebracht, nämlich bei dem ehemaligen Gymnasiallehrer und jetzigen Religionsphilosophen Georg Friedrich Daumer. Dieser bringt ihm jetzt viele Dinge bei und stellt dabei fest, dass Kaspar sowohl handwerklich als auch künstlerisch sehr begabt ist. Allerdings hat auch er ebenfalls ein wissenschaftliches Interesse an ihm und auch er führt jetzt Experimente an ihm durch. Und dabei stellt er beispielsweise fest, dass Kaspar eine besondere Sensitivität aufweist. Beispielsweise stellt er sich mit einiger Entfernung zu ihm hin, sodass Kaspar ihn nicht sehen kann, und dann macht er eine Armbewegung, die Kaspar dann angeblich trotz der Entfernung erfühlt. Soweit scheint jetzt aber erstmal alles in Ordnung zu sein, trotz dieser kleinen Experimente, und Kaspar, dem scheint es auch soweit gut zu gehen, bis sich dann am 17. Oktober 1829 etwas Seltsames ereignet. Daumer, der kommt zur Mittagszeit zurück in seine Wohnung und er findet Kaspar jetzt stark blutend vor. Kaspar erzählt jetzt, dass er von einem maskierten Mann überfallen wurde und dass dieser ihm die Wunde mit einem scharfen Gegenstand beigebracht habe. Dabei soll der Mann gesagt haben, du musst doch noch sterben, ehe du aus der Stadt Nürnberg kommst. Und Kaspar will die Stimme des Mannes erkannt haben, nämlich als die des Tagelöhners, der ihn auch nach Nürnberg gebracht hat.
Warum muss er denn jetzt sterben? Also, warum?
Ja, das ist die Frage und vor allen Dingen habe ich dir noch ein kleines Detail verschwiegen. Diese Wunde, die er hat, die hat er an der Stirn.
An der Stirn? Ja, also wenn ich jetzt, erstens, wenn dieser Tagelöhner doch will, dass er stirbt, warum bringt er ihn dann nicht einfach direkt um, bevor er ihn da auf dem Marktplatz entlässt? Und zweitens, wenn er ihn dann nochmal aufsucht, um ihn zu töten, ja, was ist das für eine Wunde an seiner Stirn? Eine Platzwunde oder eine,
ja, durch einen scharfen Gegenstand zugefügt, sagt er ja, also gehe ich mal von einer Schnittwunde aus.
Aber ich kann ja keinen umbringen, indem ich ihm in die Stirn schneide.
Genau. Das ist schon seltsam. Und noch etwas ist seltsam. Anhand der Blutspuren kann man nämlich feststellen, in welche Richtung sich Kaspar geflüchtet hat. Mhm. Und zwar soll er durch eine Falltür in den Keller geflüchtet sein und nicht nach oben hin, dorthin, wo sich noch andere Leute aufgehalten haben. Also er hätte sich jetzt ganz leicht eigentlich Hilfe holen können, hat das aber nicht getan.
Das könnte ja vielleicht sein, weil er nicht wollte, dass noch andere Leute zu Schaden kommen.
Vielleicht.
Oder aber, weil es vielleicht gar keinen Angreifer gab?
Weil doch das erstmal so im Hinterkopf.
Okay.
Man fängt jetzt an zu ermitteln, kann aber niemals Licht ins Dunkel bringen. Also man weiß nicht, wer das Attentat auf Kaspar ausgeübt hat und es gibt auch keine weiteren hilfreichen Spuren. Kaspar, der wird jetzt allerdings wieder woanders untergebracht, nämlich in der Familie des Magistratsrates Bieberbach. Da wird er jetzt dauerhaft von 2 Polizeibeamten bewacht. Außerdem hat das Attentat auf ihn das Interesse der Menschen an ihm neu belebt und er rückt jetzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Und am 3. April 1830 passiert dann bei der Familie Bieberbach wieder etwas Seltsames. Man hört jetzt plötzlich einen Schuss und als man dann in das Zimmer kommt, in dem sich Kaspar Hauser aufgehalten hat, liegt er blutend auf dem Boden und jetzt eine wirklich abstruse Geschichte zu erzählen. Er sagt, dass er auf einen Stuhl gestiegen sei, um an ein Buch zu kommen. Dann sei der Stuhl umgefallen und er habe sich daraufhin an einer Pistole festgehalten, die sich an der Wand befunden hat und dabei soll sich der Schuss gelöst haben, der dann eben diese Kopfwunde verursacht hat. Die Wunde an seinem Kopf ist allerdings harmlos und es ist wohl zweifelhaft, ob sie wirklich von einem Schuss stammen könnte. Ja, und du merkst jetzt wahrscheinlich schon, dass die Geschehnisse um Kaspar immer seltsamer werden und dass man sich da jetzt nicht so wirklich einen Reim drauf machen kann. Und du kannst dir sicher auch vorstellen, wie es dazu kam, dass sich Gerüchte verbreitet haben, dass Kaspar Hauser ein Aufschneider sein könnte, also ein Betrüger und Lügner.
Ich muss sagen, nach dieser komischen Stirnwunde habe ich den Eindruck jetzt auch so ein bisschen. Das kam mir schon sehr, sehr seltsam vor.
Ja, oder? Denkst du, dass der Kaspar sich die Geschichte mit dem Stuhl und der Pistole, an der sich festgehalten hat, vielleicht nur ausgedacht hat und dass er vielleicht in Wahrheit erneut angegriffen worden ist?
Nee, eigentlich nicht, weil warum sollte er das nicht sagen, wenn er angegriffen worden ist?
Okay, also du glaubst jetzt, dass dieser erste Mordanschlag auf ihn gefaked worden ist von ihm?
Ich könnte mir das gut vorstellen, weil die Stirnwunde irritiert mich einfach.
Ja, und aus welchem Grund sollte er das gemacht haben?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Vielleicht steht er einfach sehr gerne im Mittelpunkt. Das gibt's ja auch heute noch, aber damals gab es halt noch kein Trash-TV, das hätte gehen können. Nee, also vielleicht wirklich einfach eine Art von Aufmerksamkeitsdrang. Oder ich weiß ja nicht, ob es für ihn die Möglichkeit gab, irgendwie Profit aus der ganzen Sache zu schlagen. Zum Beispiel, ich wurde angegriffen, die Zeitung so und so könnte ja mal darüber berichten.
Nee, also es war schon eher so dieses Aufmerksamkeitsding, was man ihm da jetzt unterstellt.
Ja, das würde ja auch zu der Sache mit der Pistole passen, weil auch wenn er das selber aus Idiotie war, sage ich jetzt mal, bringt ihm das ja trotzdem wieder Aufmerksamkeit ein.
Ja, man scheint sich da jetzt auch nicht so ganz sicher zu sein, was diese ganze Sache da auf sich hat. Er wird jetzt in einer anderen Familie untergebracht, beziehungsweise wird er von der Familie Bieberbach weggebracht und bei einem anderen Mann untergebracht, und zwar bei Gottlieb von Thurer, und der ist jetzt sein Vormund. Er ist jetzt ein bisschen strenger im Umgang mit Kaspar. Und er sorgt jetzt auch dafür, dass Kaspar nicht mehr von irgendwelchen Besuchern begafft werden kann. Und das klingt ja jetzt erstmal eigentlich ganz gut. Einer Person gelingt es dennoch, Kaspar zu besuchen, und zwar einem Dauerreisenden namens Philip Henry Earl Stanhope. Und dieser findet jetzt Gefallen an Kaspar und er bemüht sich jetzt auch darum, die Vormundschaft für ihn zu bekommen. Und im Dezember 1831 bekommt er sie dann auch und er bringt Kaspar jetzt nach Ansbach. Und dort kümmert sich jetzt ein Mann namens Johann Georg Meyer um ihn. Also ganz schön viele Menschen, die sich immer wieder abwechselnd um ihn kümmern. Stanhope, also der sich um die Vormundschaft bemüht hat, das ist dieser Dauerreisende, der hat nun ein ganz großes Interesse daran, das Schicksal von Kaspar Hauser aufzuklären. Und im Zuge dessen macht er jetzt 2 Reisen nach Ungarn, da er jetzt glaubt, festgestellt zu haben, dass Kaspar auf Menschen aus Ungarn reagiert und darauf, wie sie sprechen, und dass sein Ursprung jetzt eben dort liegen könnte. Als er bei seinen Reisen dorthin allerdings nicht fündig wird, beginnt er an Kaspar Hausers Geschichte zu zweifeln. Nach 1832 hat er sich dann auch nie wieder bei Kaspar Hauser in Ansbach sehen lassen. Also dieses große Interesse, was er anfangs an ihm hatte, ist jetzt eben durch seine Reisen nach Ungarn so ein bisschen verloren gegangen. Er zahlt jetzt zwar weiter für Kaspar Hausers Unterbringung, allerdings holt er ihn nie zu sich nach England, wie er es ihm versprochen hat. Und nach Kaspar Hausers Tod, zu dem wir gleich noch kommen, hat er dann gänzlich das Interesse an ihm verloren und auch möchte er seine Geschichte irgendwie nicht mehr aufklären. Aber jetzt erstmal zurück zu Kaspar, der ja jetzt noch lebt, und zwar in Ansbach. Er verkehrt jetzt hier in den feinsten Kreisen und ist wohl dafür bekannt, dass er sehr gut tanzen kann. Eine Beziehung zu einer Frau ist zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht bekannt. Allerdings, und das finde ich auffällig, hat er auch zu dem Mann, also zu Meyer, bei dem er gerade lebt, auch wieder ein angespanntes Verhältnis. Und das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch, dass in den Haushalten, in denen Kaspar lebt, immer irgendwie etwas schief zu laufen scheint und er dann wieder die Familie wechseln muss. Wir haben ja schon über die Verletzung geredet, über diese Wunden an der Stirn und am Kopf, die er sich aber ja vielleicht selber zugefügt hat. Ja, und gerade diese Stirnwunde erscheint uns ja beiden auch irgendwie etwas seltsam, als hätte sich Kaspar die eben vielleicht selber zugefügt und hätte sich die Geschichte mit dem Mordversuch nur ausgedacht. Und jetzt kommt etwas, von dem ich glaube, dass Kaspar es nicht gefaked hat. Oder wenn er es gefaked hat, dann ist die Nummer allerdings gründlich schief gegangen.
Ich kann es mir eigentlich immer besser vorstellen, dass er wirklich so ein Betrüger ist, weil dieser Umgang von diesem Stanhope, der spricht doch jetzt schon für sich, dass er erst so interessiert an ihm war und dann immer mehr so, ich weiß ja nicht. Und dann hat er sich lieber so ferngehalten, gedacht, okay, ich hab's gesagt, ich zahle jetzt für den, aber ich will eigentlich mit dem nichts mehr zu tun haben, weil ich kaufe seine Storys nicht mehr.
Ja, was glaubst du denn, was hat das mit dem Stanhope auf sich?
Ja, ich denke, dass er vielleicht erst wirklich ein großes Interesse an ihm hatte. Ich weiß nicht, vielleicht um...
So ein True-Crime-Fan.
Entweder True-Crime-Fan, ja, oder vielleicht wollte er auch was daraus machen. Muss man ja auch mal so sagen. Vielleicht wollte er ein Buch schreiben oder den irgendwie ausnutzen halt für Geld, für Bekanntheit. Kann ja gut sein, der war ja so eine kleine Attraktion. Aber je mehr er mit ihm zu tun hatte oder eben auch durch diesen Mann, den er sich um Kaspar kümmern ließ, vielleicht von Kaspars Verhalten hörte, desto misstrauischer wurde er bestimmt und dachte sich irgendwann, ja nee, das ist doch nur ein Hochstapler.
Gut, und was glaubst du, wozu komme ich jetzt, was da gründlich schiefgelaufen ist?
Ja, ich denke, dass er vielleicht aufgeflogen ist mit irgendwas. Also, dass irgendwas vielleicht nicht so gelaufen ist, wie er sich das gedacht hat und er da so ein bisschen, ja, aufgeflogen ist, das glaube ich.
Ja, also Kaspar, der wird jetzt von einem Unbekannten angesprochen und dazu eingeladen, den Ansbacher Hofgarten zu besichtigen. Im Hofgarten angekommen, trifft er jetzt allerdings niemanden an und er spaziert da jetzt so ein bisschen herum und geht dann in Richtung eines Denkmals, das zu Ehren des Dichters Johann Peter Unz errichtet worden ist. Und da trifft er jetzt auf einen bärtigen Mann, der ihn anspricht und der ihm einen lilafarbenen Damenbeutel entgegenhält. Und in dem Moment, als Kaspar jetzt nach dem Beutel greifen will, sticht der Mann ihn nieder.
Oh.
Zumindest erzählt Kaspar das, denn er ist nicht sofort tot und er kann auch noch über den Angriff sprechen.
Mhm.
3 Tage später verstirbt Kaspar jedoch an dieser Wunde, allerdings soll er zuvor all seinen Feinden vergeben haben.
Also, was für ein seltsames Attentat erstmal. Also gut, ihn dahin zu locken und ihn zu erstechen, okay, aber dann verstehe ich wiederum den lilanen Damenbeutel nicht.
Aber du glaubst jetzt an ein Attentat. Also zuvor hast du gesagt, du glaubst, der faked das irgendwie alles, aber diese Tat, die glaubst du jetzt.
Ja, ich weiß nicht, er ist halt dran gestorben, ne? Also, ob man sich selber dann nur für Wichtigtuerei oder was auch immer tödlich verletzt oder potenziell tödlich verletzt, ist für mich fraglich.
Ja, und jetzt hier gibt es tatsächlich auch wieder die Vermutung, dass Kaspar sich diese Wunde selber zugefügt hat, um wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses zu rücken. Aber wir wissen ja allerdings, dass das dann jetzt hier wirklich gründlich schiefgegangen ist.
Ja, und weiß man denn, was es mit diesem Beutel auf sich hat? Also, warum der Beutel?
Ja, also in diesem Damenbeutel findet man jetzt erneut einen Brief. Also Kaspar Hauser schien es irgendwie mit Briefen zu haben oder die Leute in seinem Umfeld. Gut, man muss auch sagen.
WhatsApp gab es ja noch.
Würde ich gerade sagen. Was anderes gab es ja auch nicht wirklich. Ja, und der Brief, nee, warte, das sage ich jetzt lieber nicht. Ich zeig dir jetzt erstmal den Brief, mal gucken, was du jetzt dazu sagst.
Okay, also den kann ich gar nicht lesen. Das sieht für mich aus wie nur Kleinbuchstaben.
Ja,
gib mal her,
bitte.
Da sind irgendwie so Rauten drumrum. Ist das vom Falten oder so?
Das ist vom Falten,
ach so.
Ja.
Also war der so komisch gefaltet, wie so ein Finger, wie nennt man das, Kästchen-Ding?
Ja, sie ist Himmel und Hölle.
Ja, genau.
Also so ein Dreieck war das wohl. Mhm. So, ist das so besser?
Ja, ein bisschen kann ich jetzt schon lesen. Das erste Wort nicht, das zweite auch nicht, aber irgendwas mit Nee, ganz genau.
Ich lese dir gleich den Inhalt vor.
Ja.
Das Ding ist...
Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber da sind so Striche, als wenn das so ein Hangman-Spiel auch zum Teil wäre. Oder so Spiegelstriche, da sind ganz viele Striche
in dem
Brief.
Ja, erklär ruhig gerne, was du da siehst auf dem Brief.
Also wir sehen erstmal 5,5 Zeilen Text, dann kommen 2 Striche und ein Punkt. Dann kommt wieder 1/2 Zeile Text und 3 Striche. 1/2 Zeile 2 Striche, Anfang von der Zeile 5 Striche. Nochmal 1,5 Zeilen, unterzeichnet ist der mit MLO oder ML0, aber wahrscheinlich O. Aber diese Striche irritieren mich.
Ja, und irritiert dich nicht, dass du das vorher nicht erkennen konntest?
Ach so. Ja, doch. Das irritiert mich auch.
Das war nämlich spiegelverkehrt geschrieben.
Ach so.
Ich zeig dir das nochmal von vorher.
Ach so. Ja, stimmt. Wenn man das spiegelverkehrt anguckt, dann ist zum Beispiel der erste Buchstabe auch groß. Das wird ja immer seltsamer.
Mhm. Ja, und ich lese dir jetzt auch mal vor, was in dem Brief eben in Spiegelschrift geschrieben stand. Hauser wird es euch ganz genau erzählen können, wie ich aussehe. und woher ich bin. Den Hauser die Mühe zu ersparen, will ich es euch selber sagen, woher ich komme. Und da sind dann zwei Striche. Ich komme von, da sind dann drei Striche, der bayerischen Grenze, das hatten wir ja schon, ne? Mhm. Dann wieder zwei Striche, am Flusse, dann sind da fünf Striche. Ich würde euch sogar noch den Namen sagen, Doppelpunkt, MLÖ.
Okay, also er sticht den Kasper.
Mhm.
Sagt dann, der Kasper weiß, wer ich bin und wird es euch sagen können. Aber damit er das nicht muss, sage ich es euch selber.
Und
dann,
ich töte ihn lieber und sage es euch selber.
Genau, und dann sagt das aber nicht, sondern er sagt so, ja, ich komme ganz vage von da und mache dann so Striche. Wahrscheinlich, damit die Leute da wirklich dann einsetzen können. Was weiß ich, drei Buchstaben aus Ulm von dem Fluss. Mir fällt jetzt kein Fluss mit fünf Buchstaben gerade ein.
Ja, und das schreibt er dann noch, ich würde euch sogar noch den Namen sagen, M.L.Ö.
Also es ist dann wahrscheinlich sein vollständiger Name. Ja, das ist aber eigenartig. Aber warum? Also ich ermorde doch keinen, lauf dann weg, hinterlass einen Brief, verrate, wer ich bin, verrat's doch nicht, aber so, ja, obwohl doch.
So Zodiac oder so?
Ja, manche machen das, ne? Die bringen Leute um und dann hinterlassen sie Hinweise auf sich selber, auf ihre Identität. Also so abwegig ist das nicht. Aber warum ausgerechnet den Kasper?
Tja.
Ich versteh's nicht.
Überleg du noch ein bisschen, ich erzähl ein bisschen weiter.
Okay.
Ja, und in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt erstmal zu den Theorien, die es im Fall von Kaspar gibt. Und für verschiedene Situationen im Laufe seines Lebens gibt es auch irgendwie verschiedene Theorien. Und ich fange jetzt erstmal mit der bekanntesten an, und das ist die Erbprinz-Theorie. Diese Theorie begann bereits kurz nach Kaspars Auftauchen zu kursieren, und zwar in etlichen Zeitungen in Bayern, aber auch außerhalb davon. Diese Theorie begann sich 1828 zu verbreiten und verdichtete sich nach dem ersten vermeintlichen Attentat auf Kaspar Hauser Ende 1829. In dieser Theorie, so heißt es, sei Kaspar Hauser in Wirklichkeit der geborene Erbprinz von Baden. Und es heißt jetzt, dass man ihn bei seiner Geburt durch einen sterbenden Säugling ausgetauscht habe. Also man soll ihn quasi aus der Wiege herausgenommen haben und an seiner Stelle dann eben ein sterbendes Kind hineingelegt haben, sodass es dann eben keinen Erbnachfolger gab. Und die Täterin, oder zumindest diejenige, die in diesem Fall die Initiative ergriffen hat, soll Gräfin Luise Caroline von Hochberg gewesen sein. Sie war die zweite Ehefrau des Herzoges Karl Friedrich von Baden und sie soll mit dieser Aktion versucht haben, ihren eigenen Kindern eben die Thronfolge, die Erbfolge zu ermöglichen. Und dieses Kind, was in der Wiege gestorben ist, war nämlich das Kind oder der erstgeborene Sohn der ersten Ehefrau des Herzogs. Und dieser Herzog hat dann aber gesagt, dass wenn aus der ersten Ehe eben kein würdiger Thronfolger hervorgehen würde, die Kinder aus seiner zweiten Ehe oder die Söhne aus seiner zweiten Ehe nachrücken würden. Und deswegen glaubt man eben bei Gräfin Luise Caroline von Hochberg ein Motiv zu haben. Sie war ja die zweite Ehefrau und sie wollte eben, dass ihre Kinder dann in der Thronfolge aufsteigen. Und man ging generell davon aus, dass im badischen Hof relativ viele Verbrechen stattgefunden haben müssen, denn es häuften sich da unerklärliche Tode, teils bei Säuglingen, teils aber auch bei anderen Mitgliedern der Familie. Aber dazu müssen wir jetzt auch nicht im Detail kommen, das wird jetzt den Rahmen sprengen und das spielt jetzt auch erstmal nicht so wirklich eine Rolle. Also wichtig ist jetzt erstmal, dass es heißt, dass das Kind, also der wahre Erbfolger, der dann Kaspar sein soll, damals aus der Wiege herausgenommen wurde, irgendwo hingebracht wurde, durch einen sterbenden Säugling ersetzt wurde. Das ist jetzt eben so die Theorie.
Ich muss sagen, das erinnert mich jetzt voll an einen Film, nämlich Der Mann mit der eisernen Maske. Da ging es um was ganz Ähnliches, ne? War auch so ein Prinz oder irgendwie auf jeden Fall so ein Thronfolger versteckt worden, damit ein anderer seinen Platz einnehmen kann.
Und glaubst du das? Also was hältst du von dieser Theorie?
Jetzt habe ich schon so viel gegen Kaspar geredet, ne? Jetzt ist er mir eigentlich schon ganz unglaubwürdig geworden. Ja, ich weiß nicht. Ja, andererseits für diese Mordanschläge auf ihn, dass er Nürnberg irgendwie nicht verlassen soll, weil er ja nicht irgendwie die Gelegenheit bekommen soll, seinen Platz einzunehmen, schon erklären, aber das erklärt für mich nach wie vor nicht den Schnitt in die Stirn.
Okay, dann machen wir weiter?
Mhm, gerne.
Die Theorie einer Kindesvertauschung wird auch durch mehrere historische Quellen widerlegt. Insbesondere die Aussage von Markgräfin Amalie von Hessen-Darmstadt, die bei der Geburt und dem Tod des Prinzen anwesend war, bestätigen, dass der Prinz tatsächlich starb und dass es keinerlei Anhaltspunkte für eine Vertauschung gibt. Es gibt nämlich detaillierte Briefe aus dem Oktober 1812, die sowohl die Geburt des Prinzen als auch den Tod des Prinzen belegen oder bezeugen, und darin wird gesagt, dass der Erbprinz ganz badischen Schlages sei. Und das heißt wohl, also er soll wohl relativ groß gewesen sein und wohl auch relativ massiv. Und ja, sie meint eben, dass man ihn nicht so leicht hätte vertauschen können. Außerdem ist dieses Baby wohl auch ganz stark betreut worden und man sagt jetzt, dass die Hebamme und die anderen Bezugspersonen des Kindes eine Vertauschung hätten bemerken müssen und dass er eben auch nie irgendwie so alleine war, dass man ihn einfach hätte vertauschen können. Außerdem kommt die Frage auf, warum man Kaspar Hauser nicht einfach hat verschwinden lassen, sondern ihn eben eingesperrt hat 16 Jahre lang, um ihn dann 1828 wieder freizulassen. Und das gibt jetzt natürlich Argumente dafür. Die Anhänger der Erbprinztheorie argumentieren, dass das Kind zunächst als Druckmittel oder strategisches Instrument genutzt wurde, um politische Ziele zu erreichen oder Konflikte innerhalb des badischen Adels zu beeinflussen. Nach Nürnberg gebracht habe man Kaspar Hauser dann, weil man sich des Verbrechens entledigen wollte. Und man ging davon aus, dass Kaspar einfach in der, jetzt kommt ein Zitat, in der Welt verschwinden würde. Jetzt ist natürlich die Frage, warum man dann doch versucht haben soll, ihn später umzubringen. Und das soll jetzt einfach pragmatische Gründe gehabt haben, weil Kaspar dann einfach doch zu gefährlich geworden sei. Und dass er zu gefährlich wurde, das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass sich die Gerüchte verbreitet haben, dass er der Erbprinz sein könnte. Und zum anderen könnte es natürlich auch daran gelegen haben, dass Kaspar immer mehr gelernt hat zu sprechen und dass er dann eben seine Geschichte erzählen konnte. Ja, Sarah, was denkst du jetzt darüber?
Der Gedanke, dass er einfach verschwinden würde und man nie wieder was von ihm hören würde, den kann ich an sich schon nachvollziehen. Wir haben ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet, ne, dass er so einer wird, der da von irgendwelchen Leuten so begünstigt wird, der so tanzen lernt und dann auch irgendwie im Mittelpunkt der Gesellschaft steht, sondern hat wahrscheinlich damit gerechnet, der kann kaum laufen, kaum sprechen, der wird wahrscheinlich als Obdachloser irgendwie enden oder irgendwem zum Opfer fallen oder so, das könnte ich mir schon vorstellen.
Also bist du quasi ein Befürworter der Erbprinztheorie?
Nee, nee, Befürworter bin ich nicht. Ich könnte, also in manchen Punkten finde ich sie ein bisschen schlüssig, sodass ich es mir schon vorstellen könnte. Aber die Hochstapler-Theorie ist mir immer noch schlüssiger wegen der Stirnwunde und ja, weil er halt so wirkt einfach. Weil er sich halt auch einfach so in den Mittelpunkt ein bisschen gestellt hat. Ich meine, nee, ich bin eher bei der Hochstapler-Theorie.
Okay, ich mache erstmal weiter. Im 20. Jahrhundert wurde die Prinzentheorie, die Kaspar Hauser eben als badischen Erbprinzen sieht, vor allem von Hermann Pierce und anderen Anhängern der Anthroposophie und des Okkultismus propagiert. Pierce und seine Anhänger stützten ihre Argumentation unter anderem auf die von Hauser berichteten Umstände seiner langen Haft und auf die angeblichen Attentate auf ihn, die sie als Indiz für seine hohe Herkunft interpretieren. Aber wie realistisch sind Kaspars Schilderungen eigentlich? Die Theorie von Kaspar Hausers angeblicher, fast lebenslanger Gefangenschaft in einem dunklen Raum, in dem er körperlich und geistig vollständig isoliert war, wird heute von seriösen Hauser-Forschern weitgehend abgelehnt.
Ach.
Medizinische und psychiatrische Experten, darunter Walter Schreibmüller und Karl Leonard, argumentieren, dass eine solche Haft unter den beschriebenen Bedingungen aus physiologischen Gründen nicht möglich gewesen wäre. Hauser hätte bei der beschriebenen Art der Isolation und mangelnder Versorgung nicht überlebt und seine physischen und psychischen Zustände widersprechen der Theorie einer jahrelangen Einzelhaft. Es wird zwar vermutet, dass Hauser tatsächlich eine gewisse Zeit vom Kontakt mit der Umwelt abgeschnitten war, aber dass er nie unter den extremen Bedingungen, die er beschrieben hat, gelebt hat. Die ersten Berichte, in denen er von seiner Gefangenschaft erzählte, wiesen erhebliche Ungereimtheiten auf, die von vielen Historikern und Medizinern als unplausibel angesehen werden. Nämlich beispielsweise ist es aus medizinischer Sicht nicht erklärbar, wie ein 16-jähriger Junge, der angeblich jahrelang in einem dunklen Raum ohne Bewegung und mit minimaler Nahrung gehalten wurde, so schnell in der Lage war, zu gehen, zu sprechen und zu schreiben. Ein weiterer Aspekt, der die Glaubwürdigkeit der Kerker-Erzählung in Frage stellt, ist die Tatsache, dass Hauser keine typischen Anzeichen von Unterernährung oder Missbrauch aufwies. Ärzte, die ihn untersuchten, stellten fest, dass er keine physischen Mängel wie Vitamin- oder Eisenmangel hatte. Zudem verhielt er sich bei seiner Ankunft in Nürnberg eher normal, nicht ängstlich, was gegen die Annahme spricht, dass er in einer extremen Isolation ohne Menschen aufgewachsen sei. Und wir erinnern uns ja, dass er auf dem Unschlittplatz auf die beiden Männer aktiv zugegangen ist. Und das soll dem halt widersprechen. War das also alles nur eine Selbstinszenierung? Man vermutet jetzt, dass Kaspar sich selbst als Opfer einer Verschwörung dargestellt habe, um Aufmerksamkeit zu erregen und von möglichen Zweifeln an seiner wahren Identität abzulenken. Die Theorie, dass Kaspar die angeblichen Attentate selbst fingiert hat, um die Legende um seine Person zu verstärken und die öffentliche Neugier zu wecken, ist ebenfalls weit verbreitet. Ein Indiz dafür ist der Zettel mit der Spiegelschrift, der hier im Ansbacher Hofgarten gefunden wurde. Die Betrugstheorie, die geht jetzt davon aus, dass Kaspar den Zettel selber geschrieben und hinterlassen hat. Merkwürdig ist dabei allerdings, dass es bei dem angeblichen Attentat 1829 keinen Brief gab. Also wie kommt man jetzt darauf, dass der Zettel von Kaspar verfasst worden sein könnte? Ein Indiz dafür sind sprachliche Merkmale. Kaspar hat ja schreiben gelernt, als er in Nürnberg war und auch danach noch und hat in dieser Zeit Aufsätze verfasst. Und dabei hat er eine Formulierung extrem häufig benutzt, und zwar die Formulierung »Will ich es euch selber sagen?« Und diese Formulierung findet sich ja in dem Brief aus dem Hofgarten auch wieder. Außerdem macht er einige signifikante Rechtschreibfehler. Beispielsweise schrieb er »woher« immer auseinander und er hat auch regelmäßig den falschen Kasus »den« statt »dem« verwendet. Und das kommt euch ja vielleicht aus dem Brief bekannt vor, beziehungsweise habt ihr den Brief ja nicht vor Augen, aber da stand das »woher« auch auseinandergeschrieben. Außerdem, das haben wir auch gerade schon gehört, war der Brief in einer speziellen Dreiecksform gefaltet. Und genau so hat Kaspar wohl seine Briefe immer gefaltet. Und dazu kommt jetzt noch ein Punkt, nämlich die Ähnlichkeit zu dem Brief, den er dem Rittmeister übergeben hat. In dem Brief stand ja, dass er von der bayerischen Grenze stammen würde. Das ist ja ziemlich vage und auch ziemlich speziell geschrieben. Ich habe jetzt bayerische Grenze gesagt, aber er schrieb von der bayerischen Grenze. Und in dem Brief, den man im Hofgarten gefunden hat, stand das ja ebenfalls. Ich komme von der bayerischen Grenze.
Ja, guck mal, das war er selber.
Ja, das war er selber.
Ja, also, guck mal, wenn da so viel für spricht, seine klassischen Rechtschreibfehler, also auch ganz schön doof, ne? Also gut, für seine Fehler kann er ja nichts. Aber auch den Brief genauso zu falten, die gleichen Formulierungen zu benutzen, da hat er schon nicht so klug.
Und dann hat er sich selber umgebracht am Ende?
Ich denke dann in dem Fall, dass er sich selber die Verletzungen zugefügt hat, dass er aber nicht geglaubt hat, dass diese tödlich wäre.
Okay.
Weiß man denn, wo die Verletzung war?
Wir kommen dann noch zu.
Okay.
Außerdem hat Kaspar, wenn er den Brief denn wirklich selber verfasst hat, einen weiteren entscheidenden Fehler gemacht. Denn er hat in dem Brief ja gesagt, dass Kaspar sagen könnte, wer ihn niedergestochen hat. Und wenn es jetzt wirklich ein Attentat auf ihn sein sollte, bei dem der Attentäter den Vorsatz hatte, Kaspar zu töten, warum sollte er dann sowas in den Brief schreiben? Also er hätte irgendwie gesagt, ja, der Kaspar könnte euch das sagen, aber ich erspare ihm jetzt die Mühe und ich sag's euch selber. Aber wenn man davon ausgeht, dass es ein Attentäter war, der vorhatte, ihn zu ermorden, ja, dann sollte dieser Attentäter ja nicht davon ausgehen, dass Kaspar das Attentat überlebt und überhaupt noch etwas sagen kann. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist ja schon ziemlich komisch. Also man geht jetzt davon aus, dass Kaspar sich die Wunde selber zugefügt hat, so wie du das jetzt auch schon gedacht hast. Und die Frage ist jetzt eben, wie er das gemacht haben könnte. Und eine Theorie, die besagt beispielsweise, dass Kaspar sich mit der Waffe gegen einen Baum gestemmt haben könnte, um sich eben diese Stichwunde zuzufügen, dass er dann aber weggerutscht sei, sich nicht mehr richtig abfangen konnte und dass die Wunde dadurch eben tiefer geworden ist, als er das eigentlich vorgesehen hat und dass er da dann eben lebensbedrohlich verletzt worden ist. Und dazu passt ja dann auch die Schnittwunde an der Stirn. Da wird dann eben auch davon ausgegangen, dass er sich die selber zugefügt hat, um eben sagen zu können, jemand hat ein Attentat auf ihn verübt. Ja, und dass es diesmal eben erneut vorhatte, dass es allerdings schiefgelaufen ist, weil er eben weggerutscht ist oder die Wunde eben auf andere Art tiefer geworden ist, als er es eigentlich wollte.
Oh, ich muss mir das gerade vorstellen, sich gegen so einen Baum zu stemmen, um sich so ein Messer reinzurammen. Das wäre aber schon auch ganz schön hart.
Mhm.
Ha! Und dann noch abzurutschen.
Aber traust ihm das zu?
Ja, ich bin jetzt auch, glaube ich, ein bisschen unfair. Ich kenne ihn ja nicht. Man weiß ja auch nicht, das ist ja das Blöde bei so alten Geschichten. Man hat ihn ja nie Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich weiß nicht, wie er sich bewegt, wie er redet und keine Ahnung. Deswegen ist es natürlich schon schwer einzuschätzen. Aber sollte er ein Hochstapler sein, traue ich ihm das schon zu, dass er sich dann auch so ein bisschen gesteigert hat. Also von der Stirnwunde dann zu diesem komischen Pistolenunfall, den er dann ja mehr oder weniger auf sich genommen hat, bis zu dieser Geschichte jetzt.
Ja, und das alles vor dem Hintergrund, dass eben heutige Wissenschaftler sagen, dass sein Erscheinungsbild bzw. seine körperlichen Merkmale nicht wirklich dazu gepasst haben, dass er so lange in Gefangenschaft war. Also da scheint ja auf jeden Fall irgendwas dran nicht so richtig zu stimmen und da traut man ihm dann auch andere Sachen zu.
Vielleicht ist es ja im Endeffekt auch so ein Mittelding, ne, dass er schon in Gefangenschaft war, aber nicht unter so krassen Umständen, wie er es behauptet, und dass er hinterher dann einfach versucht hat, das Größtmögliche daraus zu schlagen, zu holen. Aber dann stellt sich wiederum die Frage, warum war er in Gefangenschaft und warum hat man ihn dann freigelassen?
Also, Erbprinz?
Ja, Erbprinz, aber ja, wirklich, warum haben sie ihn dann nicht einfach um die Ecke gebracht? Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Aber ich bin immer noch am ehesten bei Hochstab, da der sich dann wirklich vertan hat am Schluss und sich versehentlich selbst umgebracht hat.
Ja, wir kommen jetzt erstmal dazu, was eigentlich mit Kaspar los war. Denn das ist sich auch aus heutiger Sicht nochmal angesehen.
Was ist mit ihm los? Das interessiert mich jetzt wirklich.
Ja. Karl Leonard, ein prominenter Psychiater, ist der Meinung, dass Kaspars Unaufrichtigkeit als krankhaft angesehen werden sollte. Er bezeichnet ihn als pathologischen Schwindler und stützt sich dabei auf die Einschätzungen des Arztes Richard Rahner, der Kaspar als einen hysterischen Psychopathen und pathologischen Lügner betrachtete. Laut Leonard wies Kaspar zusätzlich Merkmale einer paranoiden Persönlichkeit auf, da er trotz aller Zweifel unbeirrbar an seiner Geschichte festhielt. In der modernen psychiatrischen Terminologie wird dies als histrionische Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Und bei dieser Störung heißt es, dass betroffene Personen oft einen übermäßigen Drang nach Aufmerksamkeit und Bestätigung haben und dass sie sich auch extrem dramatisch verhalten können. Und er erklärt jetzt auch weiter, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung nicht etwa durch Intelligenz oder List so erfolgreich schwindeln, sondern dadurch, dass sie extrem selbstsicher auftreten. Ihr Glaube an ihre eigene Geschichte sei so stark, dass sie keine Schuldgefühle empfinden. Das wiederum macht es dann für andere sehr schwer, den Schwindel dann zu erfassen. Leonard argumentiert weiter, dass Kaspars Fähigkeit, so lange und unerschütterlich an einer Geschichte festzuhalten, auf eine große Energie hindeute. Diese Energie könne sich auch in seinen inszenierten Attentaten und seinem übermäßigen Lerneifer zeigen, der von einem paranoiden Ehrgeiz getrieben gewesen sein könnte. Der Psychiater Philip Portwich hingegen kritisiert Leonards Einschätzungen als unzuverlässige, retrospektive Diagnosen. Er wies darauf hin, dass historische Quellen über Kaspar Hauser oft als objektive, medizinische Befunde missverstanden wurden und die zeitlichen und sozialen Kontexte bei diesen Diagnosen außer Acht gelassen wurden. Portwich betont, dass diese Diagnosen in der heutigen psychiatrischen Praxis problematisch und nicht ohne weiteres zu akzeptieren seien. Ja, und so geht das halt auch die ganze Zeit hin und her. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen, aber das wäre wohl etwas viel. Ich glaube auch, dass es extrem schwer ist, jetzt so im Nachhinein, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, noch irgendetwas festzustellen, was dann auch wirklich faktisch bewiesen werden kann. Ja, und so bleibt es wahrscheinlich einfach dabei, dass Kaspar Hauser ein riesengroßes Mysterium bleibt. Allerdings gab es da jetzt noch etwas, von dem ich dir erzählen möchte.
Oh Gott, was kommt jetzt noch?
In den Jahren 1996 und 2002 wurden Genanalysen durchgeführt, um zu prüfen, ob Kaspar vielleicht wirklich der Erbprinz war. Dafür wurde eine Blutprobe von seiner Unterhose genommen, die er bei der tödlichen Verletzung getragen haben soll. Von der gibt's übrigens auch ein Bild. Zwei unabhängige Institute für Rechtsmedizin, eins aus München und eins aus Birmingham, kamen zu dem Ergebnis, dass Hauser nicht der Erbprinz sei.
Ach, er ist also nicht der Erbprinz. Das ist widerlegt.
Nein, es kommt jetzt noch ein Aber.
Ach, okay, aber bevor du dein Aber machst, muss ich zu diesem Histrioniker mal kurz was sagen.
Ja?
Ja, ich weiß nicht. Ne? Das ist jetzt so das neue Ding irgendwie, oder? Früher war ja jeder Verbrecher immer sofort ein Psychopath. Psychopath hier.
War ja auch. Psychopath viele ja auch.
Ja, und ich glaube aber, dass in den letzten Jahren der Histrioniker den so ein bisschen abgelöst hat. Weil inzwischen sind ja alle Verbrecher, vor allen Dingen, wenn es irgendwie um so eigenartige Verbrechen geht, immer Histrioniker. Und meiner Meinung nach hat sich das extrem gesteigert mit dem, jetzt hole ich richtig aus, Heard-Depp-Prozess. Weil da wurde Amber Heard ja als Histrionikerin dargestellt. Und ich glaube, dadurch kam der Begriff so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit. Und das ist jetzt so ein bisschen die neue Lösung für alles, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich weiß jetzt aber nicht genau, ob er das nach dem Amber Heard-Prozess gesagt hat. Oder ob er vielleicht nicht schon davor auf die Idee gekommen ist.
Vielleicht kamen die Amber Heard Leute ja auch durch Kaspar Hauser erst
noch ja, so mit Sicherheit.
Ja, nee, aber weiß ich jetzt nicht, aber könnte natürlich sein, klar. So, jetzt aber dein Aber.
Genau, jetzt kommen wir zu meinem Aber. Anhänger der Erbprinztheorie, die kritisieren jetzt nämlich die Genanalysen aufgrund unsicheren Ausgangsmaterials und fordern eine erneute Untersuchung. In manchen Quellen ist nämlich die Rede davon, dass dieser Blutfleck auf der Unterhose wohl hin und wieder erneuert werden soll. Also, dass man da wohl irgendwie nachgeholfen hat, den nachgemalt hat oder vielleicht sogar durch anderes Blut irgendwie verunreinigt hat, damit er eben auch nach der langen Zeit noch gut zu erkennen ist. Aber wie gesagt, das steht nur in einigen Quellen und das scheint auch mehr oder weniger ein Gerücht zu sein. Auf jeden Fall wird sich da wohl drauf berufen und im Rahmen einer ZDF-Dokumentation wurden dann Gewebeproben aus Hahn und einem anderen Blutfleck an das Institut für Rechtsmedizin der Universität Münster übergeben. Und diese stimmten größtenteils überein, was auf eine gemeinsame Herkunft hindeutet. Vergleiche mit den Haaren von Astrid von Medinger, einer Nachfahrin von der ersten Frau des Großherzogs Karl Friedrich von Baden, zeigte eine Abweichung, allerdings nur eine geringe. Und das muss wohl nicht zwingend einen Ausschluss der Verwandtschaft bedeuten. Ja, es wird also daraus geschlossen, dass Kaspar Hauser weiterhin ein Verwandter des Hause Badens sein könnte.
Okay, er ist jetzt also doch der Erbprinz.
Oder auch nicht. Er könnte, es könnte sein, könnte auch nicht sein.
Sowas liebe ich ja, ne? Dann gehen welche her und sagen so, wir sorgen jetzt endlich mal für Klarheit. Und dann sagen die einen so, ja, nee, er ist es definitiv nicht. Und die anderen so, doch, doch, er ist es schon. Ja, toll.
Ja, also ich wollte jetzt eigentlich an dieser Stelle auch zum Schluss kommen. Es hätte jetzt noch 1000 Seiten über das Für und Wider gegeben, aber ja, irgendwann müssen wir auch mal aufhören. Allerdings habe ich dann gedacht, dass dir eine Person vielleicht so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist und ich die nicht unterschlagen sollte. Die habe ich zwar nur ganz kurz erwähnt, aber ich dachte, die könnte dich vielleicht interessieren.
Stanhope?
Stanhope, ganz genau.
Ja,
denn auch zu ihm gibt es noch eine kleine Geschichte und die will ich dir jetzt erzählen. Nach Kaspars Tod kam nämlich heraus, dass Stanhope ein Agent war, unter anderem für das Haus Baden. Die Reisen hatten den Zweck, Kaspars ungarische Abstammung zu bestätigen und die Erbprinztheorie zu entkräften.
Ach so.
Er soll also Kaspars Gegenspieler gewesen sein. Ja, Sarah, und jetzt mach damit bitte, was du möchtest.
Okay, jetzt bin ich für den Rest des Tages beschäftigt und entlaste Kaspar auch von all meinen Vorwürfen.
Gut, ich habe jetzt aber noch eine Kleinigkeit am Schluss. Ihr alle kennt ja wahrscheinlich den Ausdruck Kaspar-Hauser-Syndrom. Und da möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz erklären, woher der kommt. Und dann gebe ich auch wirklich Ruhe, weil ich glaube, wir sind jetzt schon echt lange dabei. Das Kaspar-Hauser-Syndrom bezieht sich auf die psychischen und sozialen Auswirkungen, die bei Menschen auftreten können, die unter extrem isolierten Bedingungen aufgewachsen sind und daher eine verzögerte oder beeinträchtigte Entwicklung in den Bereichen Sprache, Sozialverhalten und kognitive Fähigkeiten aufweisen. Das Syndrom beschreibt die Schwierigkeiten, die isolierte Individuen oft haben, um sich in die Gesellschaft zu integrieren und grundlegende soziale und kommunikative Fähigkeiten zu entwickeln. So, das war jetzt wirklich kurz, oder?
Das war kurz.
Ja, und jetzt möchte ich natürlich von euch noch wissen, was ihr von der ganzen Kaspar Hauser Geschichte haltet. War er einfach ein junger Mann, der Aufmerksamkeit wollte und sich deswegen alles nur ausgedacht hat? Ist er wirklich jahrelang in Isolation gehalten worden? Wenn ja, aus welchen Gründen? War er ein Erbprinz, dem man seine Thronfolge nicht gegönnt hat und deswegen aus dem Weg räumen wollte? Oder was glaubt ihr, was steckt hinter Kaspar Hausers Geschichte? Da gibt's ja wirklich noch ganz, 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 ganz viel mehr zu. Lasst uns das bitte auf den Podcast-Portalen bei Spotify, Podimo und so weiter wissen. Hinterlasst uns einen Kommentar bei Instagram, bei YouTube. Folgt uns, aktiviert die Glocke, macht einfach alles, was man irgendwie so machen kann. Das wäre ganz toll für uns.
Finde ich auch. Haut rein.
Ja, und das war's dann auch von mir. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, ich habe jetzt schon in Isolation im Kleiderschrank gesessen. Ich hatte wirklich auch manchmal Sprachprobleme. Aber jetzt ist es geschafft.
Ja, ich fand's auf jeden Fall mega spannend und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin bei dem Fall echt total am Schwanken, was ich glaube.
Ja, der Stanhope, der hat dann nochmal so richtig...
Stanhope hat nochmal richtig alles gedreht. Also ich glaube, ich werde da noch eine ganze Weile drüber nachdenken.
Ja, dann mach das mal. Ich muss jetzt irgendwas zu trinken haben, ein bisschen an die frische Luft und dann machen wir gleich noch eine zweite Folge, ne?
Ja, es geht noch weiter heute.
Oh. Gut, das war's auf jeden Fall mit unserer Donnerstags-Mystery, nicht so ganz Mystery-Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Mystery-Fans sind nicht enttäuscht. Ich hoffe, die True-Crime-Fans haben trotzdem reingehört. Und ich sag bis nächsten Dienstag.
Bis dann, tschüss.